Sie führe ein Leben zwischen Theater und Zuhause, ansonsten passiert nicht viel. Das hat Brigitte Dettier über sich gesagt oder es zumindest nicht dementiert, als es in einer Zeitung so abgedruckt wurde. Bei den SWR 2 Zeitgenossen wollen wir heute herausfinden, ob das wirklich stimmt. Und wenn ja, ob ein Leben zwischen Theater und Zuhause ein monotones Leben ist oder sehr spannend. Herzlich willkommen, Frau Dettier, bei den SWR 2 Zeitgenossen.
Vielen herzlichen Dank.
Auf ein solches Gespräch bereitet man sich natürlich vor, sonst wird eine Dreiviertelstunde möglicherweise sehr, sehr lang. Also habe ich über Sie gelesen. Unter anderem, dass Sie aus Haslach im Kinzigtal, also östlich von Offenburg und Gengenbach sind. Und als ich das vergangene Woche bei einem Gespräch hier in der Vorbereitung beim Theater erwähnte, da wollte man das nicht glauben. Also, stimmt's?
Es stimmt.
Da müssen Sie mir gleich helfen, Frau Dettier. Von Haslach aus gesehen, wo ist da das erste Theater?
Also ich bin in Haslach geboren und ich habe da aber nur ein Vierteljahr gelebt, ja, weil ich ein Kind mit Eltern war, die leider viel umgezogen sind, was ich als Kind ganz schrecklich fand. Und wir sind dann sehr schnell da weg. Das nächste Theater, würde ich jetzt mal sagen, orientierungsmäßig, wäre Freiburg gewesen, ja, nach unten und Baden-Baden wahrscheinlich nach oben. So. Wir sind dann über Ludwigsburg nach München, nach Hamburg und Bensheim an der Bergstraße, würde ich mal sagen, da habe ich die Jugend verbracht und mich sozialisiert.
Und das erste Theater war dort dann Heidelberg oder was war es?
Das nächste Theater wäre zwischen Darmstadt, wäre näher gelegen und Heidelberg gewesen, ja.
Und was war das erste Theaterstück, an das Sie sich entsinnen können?
Das ist eine für mich wunderschöne Geschichte. Wir haben in Hamburg gewohnt und ich weiß nicht, wie es dazu kam. Meine Eltern haben mich und meine mittlere Schwester ins Hamburger Operettenhaus gebracht. Das gab es damals noch, Hamburger Operettenhaus. Und ich habe eine Aufführung von My Fair Lady gesehen. Ich glaube, Paul Hubschmid und ich saß auf einem Rang in einem gefüllten Operettenhaus und ich war weggeblasen. Also ich war da 11 oder 12 und ich rieche heute noch den Puder und sehe die großen Szenen von Escort und ich bin heim und ich habe, glaube ich, mindestens 5 Einträge in meinem Tagebuch gehabt, wo stand, ich war in Mary Fairy Lady, weil ich konnte es gar nicht schreiben. Mhm. Aber es war, da war es passiert. Da war der erste Infekt gelegt.
Bei mir war es eigentlich, glaube ich, ganz typisch, aber die Frage ist auch schon damit halb formuliert, war es das Weihnachtsmärchen irgendwo? Ich glaube, im Stadttheater in Koblenz, muss irgendwie ja auch noch nachgewirkt haben bis heute. Das wäre eigentlich das Typische gewesen für unsere Alterskohorte, sage ich jetzt ganz vorsichtig. Das ist aber nicht das Theater, was Sie als Jugendtheater jetzt bezeichnen würden, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich muss auch sagen, Kinder- und Jugendtheater war da erstmal jetzt nicht im Programm. Ja. Also ich wüsste nicht, wer in Hamburg Kinder- und Jugendtheater gemacht hat. Wahrscheinlich gab es auch schon die Weihnachtsproduktionen. Mhm. Aber wie gesagt, die Initialzündung war bei mir ganz woanders.
Wenn das, was Sie jetzt beim Jungen Ensemble in Stuttgart machen als Intendantin, seit 2002, wenn ich richtig informiert bin, so weit weg ist von diesem alten Theater, muss ich dann wieder ein bisschen noch graben. Ich habe so schwarz-weiß Erinnerungen an das Krippstheater Berlin. Gab es im Fernsehen irgendwann im Nachmittagsprogramm ab und zu? Wäre das sozusagen der Urahn?
Also ich sag mal, ich war auch nie im Krippstheater als Kind oder Jugendliche. Hm. Mir ist das Krippstheater tatsächlich erst richtig während dem Studium entgegengekommen. Also ich habe ja Theaterwissenschaften in Frankfurt am Main studiert und Germanistik. Und in der Germanistik hatte ich einen Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur. Da gibt es einen super Kinder- und Jugendliteratur-Fachkreis. Und dort bin ich hin, weil ich dachte, offiziell mit Genehmigung kann ich noch mal alle Klassiker lesen. Das ist doch toll. Und ich kann die untersuchen von Astrid Lindgren über Kästner. Und da ist mir in Vorträgen dann das Krippstheater so das erste Mal richtig begegnet.
Und wann hatten Sie Theater für sich als Beruf so langsam, sag mal, auf der Peilung?
Also ich glaube, wie fast 80% der Menschen, die im Theater Arbeiten war es das Schultheater. Also ich bin in Bensheim dann in eine Schultheater AG gegangen. Und ich weiß noch, meine erste Rolle war die alte Witwe bei Aristophanes der Reichtum. Und ich hatte eine Krankheit. Ich habe viel gelacht, auch auf der Bühne. Das heißt, ich brauchte immer ein Taschentuch, weil ich habe einen Satz gesagt und danach habe ich immer ins Taschentuch rein und musste mich abwenden, weil mit den Grübchen hat man mich eigentlich immer grinsen sehen. Also wie ein Breitmaulfrosch war ich da, glaube ich, auf dieser Bühne. Und dort habe ich zwei Produktionen gemacht, im Parktheater in Bensheim, wo heute der Gertrud-Eysoldt-Ring verliehen wird. Ja. Also das ist so lustig, wenn ich da reingehe, weil ich riech's noch, wie es da war und was wir da gemacht haben. Und diese Theatergruppe war so stark, dass die sich danach weiter fortgesetzt hat. Das heißt, ich habe 8 Jahre lang weiter freies Theater in Bensheim gemacht, war da in einem Kellertheater, die Erdferkel. Da habe ich dann 7 Jahre lang mitgespielt.
Berufstraum verwirklicht, würden Sie von heute aus gesehen sagen, ist es ein Traum nach wie vor?
Ja, absolut, ein absoluter Traum. Ich bin wirklich, ich habe Momente, wo ich von tiefer Dankbarkeit erfüllt bin, dass ich mit diesem Beruf leben durfte und leben darf, eine Familie großziehen durfte und mit dieser Leidenschaft auch mein Geld verdienen kann und leben kann. Das finde ich großartig. Das ist immer noch ein Traumberuf.
Der lebt davon, dass das Publikum mitgeht.
Ja.
Wie merkt man als Theaterintendantin, dass das Publikum gepackt ist, gerade bei Jugendpublikum? Wie ist
also,
das?
Man merkt es eigentlich genauso wie bei jedem Publikum. Also erstmal probt man ja und dann merkt man ja auch selber, wo ist man gepackt und wo ist man nicht gepackt. Und wenn man das dann überprüft mit Publikum, dann sind es manchmal gar nicht so unterschiedliche Stellen, wo man merkt, oh, 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 da stimmt noch was nicht. Und so reagiert dann meist auch das Publikum. Aber man merkt es natürlich in dem, wie die dabei sind. Also kriegen wir ihre Aufmerksamkeit oder nicht? Und ich denke, im Kinder- und Jugendtheater ist es natürlich sehr direkt, dass wir es merken, weil die Kinder und Jugendlichen ja noch nicht die Konvention haben, wie man sich zu verhalten hat im Theater. Und ich sage jetzt mal, im Erwachsenentheater macht man dann vielleicht mal ein Schläfchen oder man geht leise raus, wenn es einen nicht so interessiert. Bei Kindern vor allem merkt man eine starke körperliche Unruhe. Plötzlich werden die Rücken, das geht alles so hin und her und bewegt sich, wo man dann denkt, oh ja, jetzt weichen sie aus. Jetzt sind sie nicht mehr dran, jetzt müssen wir was tun.
So. Aber Jugendpublikum ab einem gewissen Alter ist habituell, sage ich mal, eher skeptisch.
Ja.
Die gehen ins Theater und sind erstmal ganz cool, verlinken sich untereinander, Handy aus bei Ihnen im Haus?
Ja, aber gelingt auch nicht immer. Also man geht dann auch in der Vorstellung mal rum und sagt, hier Junge, mach das Handy aus. Also.
Und irgendwann muss es ja dann Klick machen, wenn die Produktion gut ist.
Ja.
Gucken Sie sich das Publikum an, wenn die rausgehen und merken dann, hat geklappt heute?
Ja, oder ich sitze mit drin. Ja. Also ich erlebe die gleiche Vorstellung wie Sie. Und dann merkt man natürlich, wenn Sie am Schluss, wie Sie reagieren. Und ich meine jetzt nicht Zugaberufe, weil das ist auch eine Unart im Theater. Also manchmal, finde ich, sind die komplett gelangweilt. Aber beim Applaus machen die dann Zugabe. Also weil sie dann irgendwie es verwechseln mit irgendwelchen
Konzert.
Ja, anderen Veranstaltungen. Aber nein, man spürt das, wie die auf die Bühne gucken.
Vielleicht fangen wir es ein bisschen methodisch an, um die Unterschiede rauszuarbeiten zwischen dem Kinder- und Jugendtheater heute und damals. Ich gebe nur ein paar Stichworte. Dramaturgie. Früher quasi vorgegeben, sehr strikt. Heute habe ich immer das Gefühl, sehr offen. Also da wird auch entwickelt, selbst wenn das Stück eigentlich fertig geschrieben ist im Skript, man arbeitet mit dem Publikum dran, bis es klappt, oder?
Ja, also man arbeitet vor allem auch mit dem Ensemble dran, bis es klappt. Und das ist eine richtige Beschreibung. Also die Dramaturgien sind sehr viel offener geworden. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man, wenn ein Stück sehr dicht geschrieben ist, manchmal so die Frage hat, wo kann ich meine Sicht als Schauspielerin oder als Regisseurin denn da noch mit reinbringen, Dramaturgie. Das heißt, die offenen Dramaturgien lassen auch die Sichtweisen der Machenden mehr zu.
Ja.
Das ist mal das eine. Und ich, das musste ich auch wirklich lernen, über viele, viele Festivals und Auseinandersetzungen auch mit der nachkommenden Generation, dass auch die jungen Zuschauerinnen sich nicht mehr gerne mit einer geschlossenen Dramaturgie bevormunden lassen. Sondern, also was ich erstmal als einen Missstand interpretiert hätte, nämlich zu sagen, ich gucke irgendwo zu, dann schalte ich 10 Minuten ab und wenn ich dann wieder einschalte, komme ich ohne Probleme mit.
Bei diesen sozusagen 10 Minuten Pausen und den anderen Stoffen, die offener sind, näher auch dran am Publikum, man muss andere Themen anschlagen, nennen wir es Themen. Weil die Kinder, Jugendlichen mit bestimmten Sachen einfach nichts mehr anfangen können. Das ist nicht mehr ihre Welt. Gerade in den letzten 10, 15, 20 Jahren hat sich da enorm viel verändert.
Ja. Also ich denke schon, dass es Urthemen gibt, die bleiben.
Also, und Beispiel? Können Sie mal ein Beispiel geben?
Familie. Familie ist ein Urthema, was bleibt, weil es eigentlich, also ich sage immer, das ist die kleinste Keimzelle, in der auch Politik entstehen kann. Also ich würde sagen, Familie ist ein Thema, was bleibt, was für mich ein Thema ist, an dem ich mich endlos abarbeiten könnte. Also ich sag mal Freundschaft, Tod.
Liebe wahrscheinlich.
Liebe, Armut, Reichtum. Also eigentlich, sage ich mal, in vielen großen Klassikern stecken die Themen drin, die wir auch heute noch erzählen können. Also vielleicht müssen wir sie auf unsere heutige Zeit transportieren und sicherlich haben sich gesellschaftliche Verhältnisse verändert, aber die Urthemen stimmen trotzdem. Ein Othello, ein Fremder, macht er uns Angst, heißen wir ihn willkommen. Die Themen bleiben zwar mit anderen, ich sag jetzt mal, mit anderen Zeitgenossen konnotiert, aber Themen bleiben auch konstant da.
Und das Publikum ist auch anders als früher. Den Satz gebe ich drauf. Ich hätte jetzt gesagt, früher ein Mittelschicht-Nachwuchs auch. Aber heute haben Sie ja gerade in einer Stadt wie Stuttgart ein sehr disperses Publikum. Und Sie müssen sich, nehme ich an, ich weiß es nicht, aber ich nehme es an, auch sehr mit den migrantischen Nachwuchsschichten beschäftigen, weil sie einfach in der Schule oder wie auch immer bis in die Kita hinein zu Ihnen kommen oder sie zu Ihnen in die Kita, in die
Schule. Also ich sage immer, das ist natürlich das Herausragende an der Sparte Kinder- und Jugendtheater und das werden alle Theatermacherinnen bestätigen. Dadurch, dass sie bei uns mit der Kita und mit der Klasse kommen, haben wir wirklich alle gesellschaftlichen Schichten. Im Jugendtheater kommen auch alle. Da kommt die Berufsschule, da kommen die Lackierer, da kommen Gymnasiasten, da kommen Realschülerinnen. Es ist einfach ein ganz breites Publikum. Und das hat sich verändert in Stuttgart schon ziemlich lang. Also als ich 2002 in Stuttgart angefangen habe, konnte ich das gar nicht glauben, dass die Stadt damals schon, glaube ich, einen Migrationsanteil von 35-40% hatte. Aber die Durchmischung ist nicht erst seit 6-7 Jahren da, die ist da schon sehr lang.
Und früher gab es ein Programmheft und das war es an pädagogischem Anteil, auch beim Kinder- und Jugendtheater. Sie haben heute Theaterpädagogen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wie viele?
Wir haben am Jess 5 Stück.
Und es wird vor- und nachbereitet.
Ja, egal, was gebraucht wird. Es wird vor- und nachbereitet zu den Stücken. Und natürlich gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum, was heutzutage auch sehr wichtig ist. Es wird auch viel Theater mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Also es gibt die Möglichkeit, dass die sich selber theatral ausdrücken können.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Brigitte Detier. Wir zeichnen auf bei den baden-württembergischen Theatertagen in Baden-Baden. Wo lernt man das? Sie haben studiert, Sie haben es erwähnt, in Frankfurt, dann noch Schauspiel in Heidelberg. Aber grau, liebe Frau Detier, ist alle Theorie. Wo erarbeitet man sich das? Sie haben dann, glaube ich, angefangen in der Schauburg in München. Ja. Legendär.
Ja.
Ist das sozusagen die erste Station eines sich Erarbeitens, eines Praktikums, der praktischen Erarbeitung?
Ja, also ich würde mal sagen, was natürlich zu meiner Zeit ganz anders war. Ich habe, glaube ich, wirklich 8 Jahre lang studiert. Von diesen 8 Jahren habe ich vielleicht 4 studiert. Aber ich habe mir wahnsinnig viel Zeit gelassen, weil ich nebenher eigentlich ich habe 2-3 Produktionen im Jahr gemacht mit der Freien Theatergruppe. Mhm. Ich habe privat Schauspielunterricht in Heidelberg genommen. Mhm. Ich habe von meiner Mutter Unterstützung bekommen, so dass ich mein Zimmer zahlen konnte in Frankfurt. Den Rest habe ich mir in Kneipen erarbeitet. Das heißt aber, ich habe Leben gelernt im Studium. Mhm. Und ich habe viel Theater gemacht. Also fing ich schon nicht mehr ganz unbeleckt als Regieassistentin an, sondern ich habe auch nach einem Jahr schon die erste Inszenierung anvertraut bekommen, weil schon viel Vorwissen war, weil ich mir aber so lange Zeit nehmen durfte, wo ich heute sage, ich bin dankbar für diese Zeit. Und ich weiß auch, ich hatte so einen Punkt im Studium, wo ich dachte, machst du es jetzt fertig? Dann musst du es aber mal machen oder lässt es jetzt? Und zu dieser eigenen reifen Entscheidung zu kommen. Eigentlich denke ich immer, ich habe im Studium gelernt, Entscheidungen zu treffen und Mensch werden zu dürfen. Und das bedauere ich manchmal heute für die jungen Leute, dass sie diese Zeit nicht haben. Aber ich habe da meine Erfahrungen ganz arg selber gesammelt. Und ich glaube wirklich, learning by doing. Und dann bin ich nach München und habe ein internationales Festival mit organisiert, weil ich diesen Intendanten kennengelernt habe auf einer Tagung im Odenwald zur Zukunft des Kinder- und Jugendtheaters. Und ich war studentische Hilfskraft am Institut für Kinder- und Jugendbuchforschung und durfte da mit. Und der hat mich gesehen und der hat zu dem Professor gesagt, ruf mich an, wenn die fertig ist. Was für ein Glücksfall. Und dann habe ich letzten Tag exmatrikuliert und am anderen Tag bin ich mit dem Käfer nach München runtergefahren und habe an der Schauburg angefangen.
Dieser Intendant hat einen Namen.
Ja, Jürgen Flügge.
Und der war sozusagen der, kann man sagen, Ihr Lehrer?
Lehrer wäre zu viel, finde ich. Ich habe von dem schon viele Sachen gelernt fürs Leiten. Also für eine Intendanz habe ich viel gelernt. Er hatte einen wahnsinnig guten Blick für Menschen und der hatte ein Händchen für Dramaturginnen. Also das war ganz toll und im Leiten würde ich schon sagen, da hat sich ja auch einiges verändert in den letzten Jahren. Das macht man ja heute auch ein bisschen anders, als man es damals gemacht hat. Aber doch, ich habe viel von ihm gelernt, aber er war jetzt nicht mein vorbildender Regisseur, sage ich jetzt mal.
Gibt es dann bei den Regisseuren oder Regisseurinnen eine Lehrerin oder einen Mentor, Mentorin? Oder würden Sie sagen, das muss man von einem zum anderen? Guckt sich überall ein bisschen was ab.
Und ich hatte sicherlich 2, die mich sehr geprägt haben. Der eine war Hans-Jörg Betschart und der andere war Beat Fee. Die haben dann in München, als ich dann nach dem Festival dort angefangen habe, als Regieassistentin, waren das meine 2 wichtigsten Erlebnisse in den Arbeiten. Und was ich auch ganz wichtig finde, nämlich dieses internationale Festival, und da bin ich eben das erste Mal mit der internationalen Kinder- und Jugendtheaterszene vertraut worden. Die Niederländer und die Flamen machen ein Kinder- und Jugendtheater, wo man vom Gucken allein so glücklich wird. Ja. Ich glaube, ich habe viel gelernt über Gucken, über Produktionen angucken. Und das sage ich auch allen jungen Menschen, die zu mir kommen, nicht nur selber machen, rausgehen, gucken, bei anderen gucken, selber gucken, wo stehe ich, in welcher Relation, wer macht wie Theater. Also durchs Gucken, finde ich, lernt man auch sehr viel.
Ich habe von Ihnen einen Satz gelesen, am liebsten würden Sie in Belgien als Jugend- und Kinderintendantin arbeiten. Was machen die so toll?
Also sie scheren sich manchmal einen Dreck um Dramaturgie. Also wo wir in Deutschland einfach anders sind, eingeschlossen mich. Also wo wir uns fragen, warum sage ich das? Wie sage ich das? Und die sagen einfach manchmal. Und wenn du es nachher auseinander nimmst, kommst du schon auf krude Fehler in der Dramaturgie, aber auch auf eine ungemeine Leichtigkeit. Also man sieht da immer wieder Stücke, die einen wirklich umhauen, weil wir uns das so, erstmal wäre uns das so nicht gekommen. Und es ist ein Land der Choreografen, es ist ein Land der Maler. Ich finde, die sind einfach anders geprägt. Wir sind ein Land der Dichter und Denker.
Das war was ich eben ausgelassen habe bei der Form. Kinder- und Jugendtheater heute ist ja auch in den Formen fließender. Also die müssen singen, tanzen, Schauspielern können, pantomimisch auch noch möglichst was drauf haben. Das macht man dort eigentlich viel besser und trennt es. Und da haben wir uns einiges auch abgeguckt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich denke, das ist eine Entwicklung, die aber auch aus anderen Ländern kam. Italien war auch mal so ein Traumland, bevor die Flammen und die Niederländer kamen. Und da war Musikalität, Körper, wie sie sich bewegen, jetzt der Übergriff zum Tanztheater, also dieses spartenübergreifende Arbeiten, was ja auch im Erwachsenentheater in Deutschland viel Einzug gehalten hat, ist im Kinder- und Jugendtheater auch schon sehr lange, wird das so gesehen.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Brigitte Detier, der Intendantin des Jungen Ensembles in Stuttgart. Frau Detier, ehe Sie ans JES gegangen sind, waren Sie in Esslingen, Tübingen, Mannheim am Schnabel. Ja. Wenn man sich es geografisch anguckt, etwas mäandrierend, aber im Südwesten ja, durchaus. War das JES dann Zufall, dass Sie dann dahin kamen? Auch dieser Weg dahin? Oder würden Sie sagen, ein bisschen Planung war schon dabei?
Nee, also das war wirklich ein, ja, Zufall kann ich nicht sagen. Also ich habe von Mannheim aus schon mit meinem damaligen Kollegen Dieter Kümmel, der das Theater im Marienbad in Freiburg geleitet hat, den Zuschlag gekriegt, ein Festival zu organisieren in Stuttgart, nämlich das Festival Schöne Aussicht, was jetzt ein Teil des JES sozusagen geworden ist. Weil die damalige Kulturbürgermeisterin die Stadt vorbereiten wollte für ein professionelles Kinder- und Jugendtheater, was in Stuttgart noch gefehlt hatte. Und von daher bin ich von Mannheim aus schon nach Stuttgart für dieses Festival. Dann war ich in Stuttgart geladen im Kulturausschuss, um mal den Schnabel vorzustellen und zu sagen, wie macht man denn Kinder- und Jugendtheater? Wie groß hätte denn das zu sein? Was hat das zu kosten? Wie sind die Arbeitsmethoden dort? Und ich habe nie drüber nachgedacht, dass das ein Haus ist, für das ich mich bewerben werde. Und ich glaube wirklich, als die Ausschreibung gemacht wurde, hat mich der Intendant des Staatstheaters angerufen und hat gesagt, Frau Detier, werfen Sie doch Ihren Hut in den Ring, Sie wären genau die Richtige. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, also dann muss ich mich bewerben. Weil es ging mir in Mannheim sehr gut. Ich bin mit meinem Intendanten da wahnsinnig gut klargekommen. Aber ich dachte dann, ja, wenn der Intendant wechselt und es kommt jemand, der mich nicht will, also wenn man ja als Spartenleitung da ist, ist man ja immer abhängig, was ist der oberste Chef und wie geht der mit dir um und lässt er dir die Freiheiten oder nicht? Und mein Ex-Mann und ich, wir haben damals gesagt, das ist die Chance, du musst dich bewerben. Und da habe ich mich beworben. Aber lange vorher beratend tätig und nie drüber nachgedacht.
Dieser, was ich eben als mäandrierender Weg bezeichnet habe, wie haben die Kinder darauf reagiert? Sie haben zwei Söhne, inzwischen erwachsen, muss man dazu sagen. Aber die sind ja nicht immer begeistert, wenn die Mama oder die Eltern sagen, tut uns leid, jetzt geht es eine Station weiter, es geht eins weiter im Leben. Haben die es mitgemacht? Haben sie Protest zugelassen?
Also sie waren, glaube ich, fast noch zu klein, um richtig zu protestieren, weil, also ich sag mal, die ersten Umzüge zwischen Esslingen, wo der Erste geboren ist, und Tübingen, Kleinkinder, den Umzug von Mannheim nach Stuttgart, den haben sie bewusst wahrgenommen. Und das war schwierig, die ersten 2-3 Monate. Aber es war auch noch Grundschule. Also ich sage, es ist noch nicht vorpubertierend gewesen. Es ist noch nicht Liebeskummer oder ich kann mich nicht trennen von meinem Fußballverein oder meine Homies sind aber in der Gartenstadt in Mannheim und nicht in dem blöden Rohracker in Stuttgart. Aber trotzdem, dieser Umzug war mit Schmerz beladen. Und deswegen wollten wir ja zu einer Station, wo man sagt, wenn man da hingeht, kann man vielleicht auch lange bleiben. Dass ich dann so lange da bleibe, hätte ich auch nicht gedacht.
Es kommt ja manchmal anders, als man denkt. Ja. Als Sie anfingen, hatten Sie noch gar kein Theater. Es gab ja das Gelände noch gar nicht, es war noch nicht fertig. Im Nachhinein mehr Fluch oder mehr Segen, wie würden Sie sagen?
Im Nachhinein ist das, glaube ich, eine ganz normale Entwicklungssituation gewesen, die in der Zeit aber dann schon schwer zu ertragen war, weil ich, wie gesagt, im September 2002 begann mein Vertrag und dann gab es einen Baustopp, weil da Asbest gefunden worden ist in dem einen Gebäude und dann war klar, wir können nicht zur nächsten Spielzeit eröffnen, sondern wahrscheinlich erst Ende der nächsten Spielzeit, sodass ich tatsächlich fast anderthalb Jahre ohne Theater praktisch unterwegs war und ich manchmal gedacht habe, also ich bin ja mit meinem Roller Schulen abgefahren in Gesamtlehrerkonferenzen und habe erzählt, was wir alles machen wollen und dachte aber, jetzt bin ich dann auch leid, meine Fantasie immer irgendjemand zu erzählen, jetzt muss dann mal losgehen. Und dann wollten die mir auch direkt an den Etat, weil sie gesagt haben, ja, jetzt eröffnen sie ja nicht im September, sondern erst im Mai, also wird der Etat gleich mal halbiert. Und das war eine meiner härtesten Verhandlungen, die ich da geführt habe in der Stadt, weil ich gesagt habe, nee, und wir machen drei mobile Produktionen, wir fangen jetzt an. Ich kann nicht immer nur erzählen, wie ich mir das vorstelle und warum die Schulen unser Theater brauchen, dann produzieren wir mobil. Und dann haben wir drei mobile Produktionen gemacht und sind getingelt. Durch die Stadt.
Und die Schulen der Stadt.
Genau, sagen, ja. Und haben somit auch den Etat gerettet.
Was Sie damals angekündigt haben, war ein paar Dinge zu ändern. Also hergebrachte Ensembleverträge mit den Schauspielern, mit den Dramaturgen etc. Sie haben damals, so las man es in den Zeitungen, gesagt, das alte Ensembletheater, so können wir nicht mehr weitermachen. Es hat sich totgelaufen. Bis zu einem gewissen Grade.
Ja, so ist es nicht ganz korrekt. Ich habe es aufs Kinder- und Jugendtheater bezogen, wo die Ensembles ganz oft die Größe haben von 5 oder 6 Spielerinnen und wo man anfängt, manchmal Spielpläne zu machen für die Ensemblemitglieder. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ja. Wäre ich Intendantin von einem Haus mit einem Ensemble mit 20, würde ich nie sagen, das Ensembletheater hat sich totgelaufen. Aber in den kleinen Ensembles wird es dann sehr familiär und man bleibt so in seinem Kreis und man fängt an, für seine 5, 6 Spielerinnen zu planen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte die Entscheidung treffen, welche Geschichten wollen wir hier in dieser Stadt für unser Publikum erzählen und dann für jede Geschichte entscheiden, wie muss sie dann besetzt sein? Brauche ich da jemand mit adäquatem Alter, hochspielend? Brauche ich einen ganz jungen Kollegen? Brauche ich eine Tänzerin? Brauche ich Live-Musiker? Und deswegen wollte ich es offen halten und nur minimal besetzen, zwischen 2 und 4 oder 5 Positionen fix, aber genug den Etat, um Gäste dazu zu holen.
Haben Sie das auf à la longue geschafft oder würden Sie sagen?
Und ich bin super glücklich, weil sozusagen die Menschen müssen eigentlich nicht weggehen, weil immer wieder neue Produktionsgruppen ins Haus kommen. Also es wechselt sich sehr durch und ich würde auch behaupten, dass wir damit sehr jung geblieben sind. Also, weil sonst wären wir ja jetzt alle in die Jahre gekommen, nicht nur ich, sondern auch das Ensemble. Und das hat sich immer wieder refreshed, erneuert und das finde ich, für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg und auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses des Yes.
Sie haben ein wenig darüber geklagt, die Fluktuation beim Kinder- und Jugendtheater unter den Schauspielern ist sehr groß, weil die Bezahlung unter anderem auch nicht sonderlich toll ist. Wer Kinder- und Jugendtheater macht, als Schauspieler oder auch als Musiker, was auch immer, ist schlechter bezahlt, als einer, der Erwachsenentheater macht. Haben Sie an der Situation etwas im positiven Bereich tun können?
Es ist immer noch so, aber es bewegt sich was. Also auch an manchen Häusern ist das nicht mehr so. Und für mich war ganz wichtig zu sagen, wir sind ein eigenständiges Haus und dann haben wir unseren Verdienstspiegel und wir halten zumindest bei der Mindestgage und allem mit. Wir haben wenig Steigerungsmöglichkeiten in unserem Etat. Das finde ich ist immer noch nicht befriedigend. Also, dass Menschen, die lange dort arbeiten, nicht wirklich nach den ersten 2 Schritten weiterkommen. Und da ist noch ein großer Missstand, an dem man immer wieder weiterarbeiten muss. Es gibt immer diesen Ausspruch, also es sind alle Menschen, die sind gleich ausgebildet, die kommen alle aus den Hochschulen, die haben Schauspiel studiert, die haben Regie studiert, Dramaturgie studiert. Und nur weil sie für ein Kinder- und Jugendpublikum arbeiten, ist es für mich unbegreiflich, warum sie weniger verdienen. Und ich setze es aber immer gleich mit dem gesellschaftlichen Zustand in unserem Land, Eine Kinderkrankenschwester verdient weniger als eine andere Krankenschwester. Kinderärzte verdienen weniger als Ärzte. Grundschullehrerinnen verdienen weniger als Gymnasiallehrerinnen. Also da gibt es eine Staffelung. Da sage ich immer, die Sonntagsreden der Politiker und Politikerinnen verstehe ich nicht, wo man immer sagt, das ist unser größtes Gut, die Kindheit und die Jugend. Faktisch wird da viel zu wenig dafür getan.
Da kam jetzt so ein bisschen die Mutter der Kompanie heraus. Ja. Kann man das als Intendantin in so einem Jugend- und Kindertheater sein oder sind Sie mehr Arbeitgeberin dann auch?
Naja, wir sind natürlich kleine Häuser und ich finde, wenn wir in den kleinen Häusern uns gebaren wie in den großen, dann ist was verschenkt. Weil man natürlich auch weniger Verdienst mit ausgeglichenen Arbeitsverhältnissen vielleicht wieder gut machen kann. Also, dass man sagt, wenn man in einem kleineren Haus ist, und ich will jetzt nicht nur, das ist nicht nur für Kinder- und Jugendtheater, das gilt auch für die Erwachsenentheaterszene. Wir haben nicht die Ressourcen wie jetzt ein deutsches Theater in Berlin oder die Münchner Kammerspiele. Also gleichen wir mit Menschlichkeit aus und versuchen mit flacheren Hierarchien, mit einer Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Das heißt nicht, dass es keine Hierarchien gibt. Die lassen sich nicht wegreden. Aber man versucht, sie nicht auszuspielen, sondern auch Entscheidungen transparent zu machen. Und viele sind ja auch ganz froh, dass jemand da ist, der Entscheidungen trifft. Das braucht ja so eine Kompanie auch. Aber wenn jemand nachfragt, warum ist es so entschieden worden, dem auch Rede und Antwort zu stehen. Von daher würde ich sagen, ich fühle mich als beides. Ich fühle mich als Mutter der Kompanie und ich fühle mich als Arbeitgeberin.
Brigitte Detier, heute zu Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Wir zeichnen auf in Baden-Baden während der baden-württembergischen Theatertage. Frau Detier, Sie verlangen von Ihrem Ensemble, die Rollen ernst zu nehmen. Was heißt das, sich nicht abzuheben von einem Kind, das man spielt, von seinen Charakteren, vom Stück glaubhaft zu bleiben? Ist das das, der Kern, im glaubhaft zu sein für ein Publikum?
Das habe ich mal gesagt, dass ich von meinen Schauspielern erwarte, dass sie die Rollen ernst nehmen, was ich so alles gesagt habe. Naja, aber das erwarte ich schon von jedem Schauspieler, Schauspielerin auf der Bühne. Das heißt für mich auch, sich nicht über die Figur zu stellen, arrogant über die Figur zu stellen und sich nicht wichtiger zu nehmen als die Figur. Vielleicht ist es das auch, was ich gemeint habe, weil, also was ich am Theater am wenigsten mag, ist Eitelkeit auf der Bühne. So, da löscht es mich einfach ab. Wenn ich merke, dass sich der Spieler oder die Spielerin wichtiger nimmt als das, was sie jetzt da gerade darstellt oder spielt oder für was sie gerade der Anwalt ist, das finde ich komplett wichtig. Und im Kinder- und Jugendtheater, vielleicht darf ich das noch streifen, weil das ist bei uns ja immer die große Frage, wie spielt man ein Kind? So. Und Kinder sind nicht so doof, wie sie oft im Kinder- und Jugendtheater dargestellt werden. Sie sind nicht x-beinig, sie drehen sich nicht ständig die Haare am Zöpfchen oder am Röckchen und sie haben nicht den Tonfall, warum ist es so? So, also man spricht nicht mehr normal, man bewegt sich nicht mehr normal. Und ich glaube, es ist die Art eines Grads von Naivität, wie ich Welt betrachte, dass ich die natürlich mit 8 Jahren naiver betrachte, weil ich viel Wissen drumherum noch nicht habe. Und für mich geht es eigentlich um, in eine Gedankenwelt einzusteigen und nicht halbe Spastiker auf die Bühne zu stellen, wenn ich es mal bösartig formuliere.
Wenn Sie selbst Regie führen, eine Regiearbeit machen, machen Sie, ja, muss ich so rumformulieren, gibt es kein Schema F bei Ihnen, sondern es wird jedes Stück, jede Produktion soll sozusagen ein etwas Besonderes sein, etwas Singuläres, nicht, weil das erste Stück gut gelaufen ist. Zu dem Thema mache ich jetzt noch ein zweites. Das gibt es bei Ihnen nicht.
Also ich würde mich sehr immer in Suchbewegungen beschreiben. Also ich liebe es auch, neue Sachen auszuprobieren, weil wir wissen ja eh nicht, wie es geht. Das weiß man nie. Bei jeder neuen Produktion fängt man wieder neu an zu suchen. Und ich finde, das muss man kapieren im Theater, dass man sich dem aussetzt, dass man nicht weiß, wie es geht. Man hat Erfahrungswerte, aber jede neue Zusammensetzung von Ensemble, die ersten 3-4 Tage sind eh auch ein halbes Psychologiestudium, also wo liegen welche Befindlichkeiten, wer kommt aus welcher Produktion gerade mit rein, wer hat gerade welchen Erfolg oder welchen Misserfolg oder wer hat da Lust drauf oder wer hätte gerne andere Figur gespielt und spielt jetzt aber die andere, also das erstmal auszuloten, ganz, ganz wichtig finde ich auszuloten auch, wie gehen die Menschen, mit denen man arbeitet, mit Kritik um? Empfinden Sie Kritik als aufbauend oder als zerstörend? Wie passe ich mich da an? Und ich merke einfach, ich liebe es, genreübergreifend zu arbeiten, also sowohl den Tanztheaterbereich immer wieder zu untersuchen. Jetzt im Herbst mache ich eine Oper in Berlin. Keine Ahnung, wie es geht, aber machen, suchen und neue Erzählformen zu finden. Und ich finde halt auch, jeder Stoff schreit nach seiner Struktur oder nach seiner Form.
Form follows function heißt das irgendwo in der Soziologie, glaube ich. Ja. Klingt manchmal wie eine schwere Geburt, wenn Sie so vor was Neuem stehen.
Ja.
Also das ist dann auch mit Unruhe, innerer Unruhe, Unwohlsein manchmal auch wenig Schlaf und Stress verbunden, bis es dann halt mal soweit ist und der Vorhang sich
meistens hebt. Meistens geht es gut los, meistens kommt dann irgendwie mal der Niedergang, wo man heimgeht und sagt, was mache ich denn morgen auf der Probe? Wenn es ganz schlimm ist, dann hört man sich auf der Probe selber reden. Dann sollte man gleich aufhören zu probieren, weil man anfängt, einen Regisseur zu spielen. Also sozusagen, weil man merkt, man fällt nichts mehr ein. Im Yes gibt es natürlich jetzt eine große Vertrauensbasis und ich kann jederzeit jede Unsicherheit, die ich als Regisseurin immer wieder habe, auch formulieren. Sagen, tut mir leid, dafür habe ich jetzt auch keine Ahnung. Und auch nicht festbeißen, sondern sagen, dann ist vielleicht manchmal besser, eine Probe zu beenden und zu sagen, wir gehen da morgen nochmal dran, weil alle mitdenken.
Wir zeichnen ja hier auf, ich habe es schon zweimal oder dreimal erwähnt, man kann es aber nicht oft genug sagen, bei einem Theaterfestival. Welche Funktion hat ein Theaterfestival für Sie? Guckt man sich nur andere Produktionen an und denkt, ach, hätte ich besser gemacht oder das ist aber gut? Was geht es dann, wenn Sie schon mal mehrere Tage, Sie sind viel unterwegs in ganz Europa. Was ist der Sinn dieses vielen Fahrens?
Wenn wir jetzt hier dieses Privileg haben, sage ich, in Baden-Württemberg, auf den baden-württembergischen Theatertage alle Kinder- und Jugendtheatermacher als eine Art Fortbildung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Theatertage mitfinanzieren, die Anwesenheit zu haben, dann ist das ein richtig strenges Programm, was wir hier hinlegen. Wir gucken uns alle Aufführungen aller Kollegen in Baden-Württemberg an. Wir werten jede Produktion aus. Wir haben Berufsgruppengespräche, wo die Leiterinnen, die Schauspielerinnen, Dramaturginnen, Theaterpädagoginnen, Assistentinnen zusammen in einem geschützten Raum sitzen und über Berufsprobleme reden, was steht an. Und wir haben abends dann noch die Chance, auch den Erwachsenenspielplan zu sehen. Den sehen ja auch nicht alle immer. Also ich habe jetzt in Stuttgart Staatstheater als Nachbar. Natürlich gehe ich da hin und gucke. Also hier ist es wirklich auch einmal im Jahr das Klassentreffen. Wo stehen wir als Szene Baden-Württemberg? Wo haben wir Stärken? Wo haben wir Schwächen? Wie gehen wir miteinander um? Ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesen 30 Jahren Arbeitskreis Baden-Württemberg, nämlich zu lernen, Kritik so zu machen und so auch zu formulieren, dass sie nicht verletzt. Oder manchmal verletzt sie schon, aber am Anfang war das ein Hautruffverein, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin da selber heulend rausgelaufen, weil man sich angepöbelt hat und so. Da haben wir viel gelernt an Gesprächskultur. Wenn ich international reise, dann sichte ich fürs eigene Festival und dann gehe ich wirklich shopping for shows, sage ich immer. Ja. Also man geht, man guckt und hofft, wenn man auf anderen Festivals ist, dass man 1-2 Produktionen mit fürs eigene Festival, was alle 2 Jahre stattfindet, mitbringt, um dann ein super geiles Programm in Stuttgart zu machen, wo dann wieder die ganze Szene Baden-Württemberg von profitiert.
Schöne Aussichten, ist das nächste Mal wann?
20. bis 27. Juni 2020.
In Stuttgart, ja. Und auf was können wir uns zum Beispiel schon mal freuen, wenn Sie unterwegs waren zum Fischen oder Angeln?
Also eine habe ich schon, was eine absolute Hammerproduktion ist. 3-mal dürfen Sie raten, von wo? Sie kommt aus Belgien, aus Gent. Und es ist eine Produktion, die heißt Rita. Und das sind eigentlich zwei Tänzer, die schon mal ein Stück gemacht haben und aus diesem Stück zwei Figuren weiterentwickelt haben. Und Rita ist eine demente alte Frau, gespielt von einem Tänzer. Der andere ist der Pfleger. Und die haben Momente zusammen, wo du selber als Zuschauer, Zuschauerin nicht mehr weißt, welche Realität ist gerade. Ist es gerade die Realität des Pflegers und die Welt oder ist es die Welt von der dementen Rita in ihrer Welt? Und ich habe die gesehen, ich habe noch mal so viel, ich hatte eine demente Mutter, noch mal so viel über diese Krankheit gelernt, aber mit Witz und mit Traumbildern und mit Tanz. Eben so ein schweres Thema, komplett leicht gemacht, aber auch schwer, da ist beides drin. Das ist schon mal ein Favorite. Den ja. kann man sehen da.
Das klingt danach, als seien Sie beim Yes in alle Ewigkeit happy. Oder was könnte Sie davon abbringen, den Vertrag, der bis 2022 läuft, nicht nochmal zu verlängern? Sagen wir es so rum. Was könnte es sein? Weniger Geld?
Diese unwahrscheinlich große Liebe zu diesem Haus, wo ich sicher bin, dass es 22 einen Schnitt braucht und eine andere Generation ein Kinder- und Jugendtheater übernehmen muss. Also ich habe schon beschlossen, diesen Vertrag nicht zu verlängern und es nicht weiterzumachen. Es wäre ein leichtes, es bis zur Pensionsgrenze nochmal zu machen. Aber ich finde, ich bin dann 63 und ein Kinder- und Jugendtheater sollte von der nächsten Generation übernommen werden. Das ist sehr hart. Ich fange jetzt schon mit dem Ablösungsprozess an, weil ich weiß, der wird mich alle Kraft kosten, diesen Schlüssel abzugeben und nicht mehr das Recht zu haben, morgens diese Tür aufzuschließen. Schlimm, aber ich habe auch gelernt, meine Söhne ziehen zu lassen. Ich werde auch lernen, mein Yes ziehen zu lassen.
Ja, aber mit 63 ist man ja als Theaterregisseurin eigentlich im besten Alter, wenn überhaupt schon.
Ich hoffe, dass das die Welt so sieht, dass es von Angeboten hagelt. Ich möchte gern frei inszenieren und das finde ich auch witzig. Ich sage immer, je oller, desto doller. Ich war immer fest engagiert, immer. Und jetzt probiere ich auf meine alten Tage dann frei zu arbeiten. Ich unterrichte an der Schauspielschule, das macht mir großen Spaß. Und das frei inszenieren macht mir auch Spaß. Und mal gucken, wie es ist. Ich habe manchmal auch Existenzängste. Ich denke, wird es klappen oder wird es nicht klappen? Aber man muss auch mal Löcher zulassen.
Was macht dann die Rote Vespa, die ja in Stuttgart eigentlich schon Berühmtheitsgrad hat? Frau Detier fährt immer mit der Vespa durch die Stadt, um diese berühmten Verkehrsstaus halbwegs zu umschiffen. Die muss ja dann auch umziehen. Dann macht sie wahrscheinlich noch mit.
Also erstmal habe ich vor, in Stuttgart wohnen zu bleiben. Das ist die Stadt, wo ich wirklich als längstes gewohnt habe in diesem Lebenslauf. Meine Jungs wohnen auch noch in dieser Stadt, in der Wohngemeinschaft zusammen. Also ich habe da eine Bindung hin. Und das heißt, die Vespa wird auch noch fahren, aber halt nicht mehr täglich darunter diese eine Verbindung.
Und die nächste Inszenierung ist eine Oper in Berlin. Bitte noch ein paar Takte dazu. Darf man ja bei Opern ja sagen. Ja. Das ist was?
Das wird eine neue Eigenbearbeitung der Schneekönigin. Das Libretto hat der Dramaturg vom Yes, der Christian Schönfelder, neu geschrieben. Und wir haben einen australischen Komponisten, Samuel Penderveen heißt er. Und die Idee dazu kam von Dorothea Hartmann, das ist die Leiterin der Tischlerei an der Deutschen Oper in Berlin, die gerne mit mir was zusammen machen wollte. Und die hat mir ein Stück, also ein Libretto sozusagen geschickt von der Schneekönigin. Und es war ein niederländisches, lustigerweise. Und ich fand das so schlecht. Und dann habe ich gesagt, Dorothea, das kann ich nicht machen. Also da stehe ich nicht dahinter, weil die Figur der Gerda für mich nicht emanzipiert genug war für die heutige Zeit. Und dann hat Dorothea gesagt, okay. Und ich habe dann gesagt, wenn du das machen willst, dann musst du dir jemand anders suchen. Wir kommen zusammen. Den Luxus habe ich jetzt noch, weil ich habe ja einen festen Job. Mal gucken, ob ich so tapfer bin in 4 Jahren dann auch. Und das war super, weil die Deutsche Oper hat dann gesagt, nee, wir wollen es mit dir machen. Hast du einen Librettisten? Wir holen einen Komponisten. Und jetzt läuft es und wir entwickeln das mit 5 Musiker, Musikerinnen, 3 Sänger, Sängerinnen und 1 Schauspielerin, also 9 Performer, die alle zusammen diese Schneekönigin erzählen werden.
Brigitte Detier, heute unser Gast in den SWR 2 Zeitgenossen. Sie sind noch Intendantin, sage ich jetzt dann. Ja. des jungen Ensemble Stuttgart. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Jahre dort noch viel Glück und viel Mut dann für die Jahre danach. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und für die schönen Antworten.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Gerne. So.